Ich möchte noch ein Gebet sprechen zum Anfang. Himmlischer Vater, wir beugen uns in deiner Gegenwart. Möge dein Wort uns regieren. Dein Geist sei unser Lehrer und deine große Herrlichkeit unser Herzensziel. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Claudia, liebe Yvonne, lieber Helgo, lieber Eike, lieber Rüdiger, liebe Gemeinde. Vor 3 Wochen war Pfingsten, 8. Juni. Und da haben wir mit Andreas den Geburtstag der Kirche, der Gemeinde, der christlichen Gemeinde gefeiert. Wir haben da unter anderem vom Wirken des Heiligen Geistes, vom betenden Hören, von den Gaben des Geistes und von den Früchten des Geistes gehört. Erinnert ihr euch noch an die Predigt? Seitdem, Pfingstsonntag, ist mir diese Predigt nachgegangen. Sie hat mich beschäftigt in meinen Gedanken. Sie hat mich irgendwie berührt, sie hat mich bewegt und sie hat den Anstoß zu dem heutigen Gottesdienst und zu der Predigt gegeben. Übrigens, falls ihr sie noch mal hören wollt, sie ist immer noch im Internet zu finden. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Die Jünger sind in einem Haus zusammen. Sie wählen den Nachfolger für Judas und warten und beten. Und da kommt plötzlich zu Pfingsten ein Beben, ein Brausen vom Himmel, ein gewaltiger Wind. Alle werden vom Heiligen Geist erfüllt und fangen an, in ihren Muttersprachen zu predigen. Einige Zitate aus der Predigt. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist ist da, weltweit. Wir werden seine Zeugen sein. In Christus sind wir eine neue Kreatur. Und Andreas sagte, Geist rein in uns und Siegel drauf. So handelt Gott. Und dann entsteht ein Tumult. Jerusalem ist schon damals eine Weltstadt gewesen und Besucher und Händler aus aller Herren Länder sind dort und bekommen das mit. Und sie zeigen eine ganz normale Reaktion. Die da, die sind doch nicht ganz dicht. Die sind ja betrunken und das schon am frühen Morgen. Und da beginnt Petrus eine packende Ansprache, eine Rede. Heute würde man vielleicht sagen, eine Predigt und erklärt, was da von sich geht. Wir hören die Verse 37 und folgende aus der Apostelgeschichte 2. Als sie aber das hörten, die Predigt von Petrus, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er, Petrus, das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und mit lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte zur Gemeinde hinzu täglich, die gerettet wurden. Ihr Lieben, wir haben heute 5 neue Mitglieder in die Gemeinde aufgenommen. Alles sehr geordnet, Theo, danke. Sehr angemessen nach unserer deutschen Kultur. Vor 2000 Jahren waren es mindestens 3000 Menschen an einem Tag. Mehr als 600 Mal so viel wie wir heute. Keine Lautsprecheranlage, kein Beamer, kein vorbereiteter Konferenzraum oder Kirchenraum mit Stühlen und Bänken. Mit welcher Lautstärke und Vollmacht muss Petrus da gepredigt haben? Was für eine Massenbewegung, was für eine Stimmung muss das gewesen sein? Was für ein Rufen, Sprechen, Loben und Danken, alles durcheinander. Was für ein Hin und Her in einer Masse von 3000 und mehr Menschen, Erwachsene, Kinder, Babys, vermutlich auch Tiere, Esel, Kamele, Schafe, alles, was da so rumläuft. Alles irgendwie in dieser Stadt Jerusalem. Das würde ich gern mal erleben. 10, 100 oder 200 würden mir ja schon reichen und uns alle vermutlich an organisatorische Grenzen bringen. Lasst uns doch dafür beten und darum bitten und ringen und es erwarten, dass der Heilige Geist uns belebt und bewegt, dass Menschen in Windhoek, hier in unserer Stadt und in Namibia und darüber hinaus bewegt werden und sich zu Gott wenden und erweckt werden. Aber was können wir nun von diesen ersten Christen, der ersten erweckten Gemeinde, als Impuls für unser Leben, aber auch für unser Gemeindeleben mitnehmen? Das, was mir die letzten Wochen so richtig hängen blieb: Sie blieben beständig. Sie blieben beständig. Der Duden erklärt, bleiben ist, in einem Zustand zu verharren oder eine grundlegende Eigenschaft zu behalten. Sie blieben beständig. Die ersten Christen, sie blieben dran. Das heißt ausdauernd, anhaltend, dauerhaft, permanent an der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Woran sind wir beständig? Manche essen ständig Snacks und nehmen beständig zu. Andere wieder kümmern sich beständig um ihre Gesundheit, gesundes Essen, Gymnastik, um ihr Gewicht. Wir machen uns beständig Sorgen um unser Auskommen, um die Kinder, um unsere Zukunft. Und wir alle sind sehr beständig bzw. dauernd im Internet. Im Gegensatz dazu habe ich selten oder nie gehört, dass wir oder jemand beständig auf Gott und das Leben mit ihm fokussiert ist. Und doch gerade darauf liegt eine besondere Verheißung Gottes. Johannes Kapitel 15, Vers 7: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Oder aus demselben Kapitel der Vers 5: Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Beständig bleiben. Das möchte ich heute neu als Impuls mitnehmen, das beständig bleiben in Christus. Aber wie kann das nun konkret werden in unserer Gemeinde? Die Lehre der Apostel, im Wort bleiben. Warum ist es so wichtig, in der Lehre der Apostel zu bleiben, im Wort zu bleiben? Weil Jesus, der Lebendige, durch sein Wort handelt. Er ruft uns durch sein Wort. Er heilt uns durch sein Wort. Er stärkt uns durch sein Wort. Also, das Wort ist wichtig. Tiefer ins Wort hineingraben und darüber im Gespräch bleiben. Dazu hilft uns die Gemeinde, der Gottesdienst, der Hauskreis. Paulus schreibt im Kolosser 3: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Das Wort Gottes, die Lehre der Apostel, ist wichtig. Lasst uns darin bleiben. Ich möchte da noch ein Wort weitergeben von Ignatius. Das ist der Gründer der Jesuiten. Er sagt: Das wenige Verschmecken, das wenige Verschmecken, nicht das viele Wissen sättigt uns, sondern das wenige zu verschmecken. Wenn jemand sagt, ich habe gar nicht so viel Zeit, um jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde stille Zeit zu haben, da sagt Ignatius: Das wenige aufnehmen, verschmecken, nochmal hören, was es uns sagt. In der Gemeinschaft bleiben. Ich lese nochmal einen Teil von dem Text. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Das ist aus Hoffnung für alle. Das zeichnet ein Bild vom Zusammenleben der jungen Gemeinde. Ein Bild, das die Sehnsucht in uns nährt nach einem Leben, das wesentlich ist. Nach einer Christusnachfolge, in der das geteilte Leben eine Quelle der Kraft, des Trostes und der Freude wird. Offensichtlich lebte diese erste Gemeinde aus dieser Quelle heraus Gemeinschaft, geisterfüllt, inspiriert durch die intensiven Jahre, in denen sie mit Jesus das Leben geteilt hatten. Wer das Neue Testament kennt, weiß, dass es auch bei den Urchristen nicht lange ideal weiterging. In den Briefen des Apostel Paulus kann man das nachlesen. Es gab Fälle von finanziellem Betrug und es gab jede Menge Konkurrenz und Machtkämpfe. Also dieses Zusammenleben, diese enge Gemeinschaft war angefochten. Es hat gehörig gemenschelt. Das ist ernüchternd zu hören. Aber für uns hat es auch etwas Tröstliches. Das waren damals Menschen, die versuchten, ihr Leben gemeinsam zu gestalten. Keine Idealchristen, aber mit einer Portion Liebe zu Jesus und zu den Mitmenschen. Aber eben nicht in Reinform, sondern durchmischt mit Gefühlen wie Rivalität und auch Geltungsbedürfnis. Wir möchten auch lebendige Gemeinschaft leben in unseren Häusern und in der Gemeinde. Dazu laden wir ein, zum Beispiel nach dem Gottesdienst oder in den Hauskreisen. Das bedeutet, mit dem Blick und in dem Hören in erster Linie ausgerichtet auf Gott, aber eben auch im Austausch und im Hinhören auf unsere Geschwister, im Teilen mit unseren Geschwistern. Ich wünsche uns, dass das geteilte Leben, das Gemeinschaftsleben, die gegenseitigen Einladungen eine Quelle der Kraft, des Trostes und der Freude werden. Im Brotbrechen bleiben. Mahlzeiten spielten im Alten und im Neuen Testament eine zentrale Rolle. Wir kennen sicher zwei Mahlzeiten, die die Jünger mit dem auferstandenen Jesus erleben konnten. Das Abendessen im Ort Emmaus, da erkennen die Jünger beim Brechen des Brotes, dass es der auferstandene Jesus ist. Oder am See Tiberias, da isst Jesus mit ihnen Fische und Brot. Und er bricht auch da wieder das Brot. Diese beiden Ereignisse machen deutlich, worum es in der Feier unseres Abendmahls geht. Wir feiern die Gegenwart unseres auferstandenen und lebendigen Herrn. So wie Jesus mit den Sündern und Zöllnern am selben Tisch saß, feierten die ersten Christen das Abendmahl als Fest der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Und das war nicht getrennt, so wie bei uns im Gottesdienst, sondern normalerweise integriert in eine festliche Gemeinschaft. Als Glaubensgeschwister kamen sie zusammen, genossen Essen und Trinken und erfuhren in fröhlicher Atmosphäre die Gegenwart Jesu, das Angenommensein, die Geborgenheit, die Zugehörigkeit. Das Brotbrechen, das Abendmahl ist eine Kraftquelle. Und wir könnten, Vielleicht besser, wir sollten es öfter feiern. Es ist eine Feier der Freude, der Erfahrung von Vergebung, der Vergewisserung und der Sendung in den Alltag. Es ist ein Fest der Vorfreude auf ein noch viel größeres Fest, auf das wir alle zugehen in der kommenden Welt Gottes. Im Gebet bleiben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 lesen wir: Betet ohne Unterlass. Oder auch gerade im ersten Kapitel Apostelgeschichte, gerade bevor es Pfingsten wurde, da kehren die Jünger zurück nach Jerusalem von dem Ölberg. Die Jünger stiegen hinauf in das Obergemach des Hauses, in dem sie sich da immer getroffen haben. Und dann heißt es, und diese Jünger waren stets beieinander einmütig im Gebet. Oder als sie die Wahl trafen zwischen Josef und Matthias, um den Judas zu ersetzen im Jüngerkreis, da stellten sie zwei auf, Josef und Matthias, und beteten und sprachen. Es fällt auf, dass die ersten Christen und auch die Jünger beteten und arbeiteten. Das Beten war immer integriert in irgendwas, was sie tun. Ora et labora. Kontemplation und Aktion gehören zusammen, untrennbar zusammen. Das ist das Thema der Klöster, aber das ist auch für uns lebbar. Obwohl das Beständigbleiben oder Festhalten am Wort Gottes, an der Gemeinschaft, am Abendmahl feiern und beten, alles recht unscheinbare und nach innen gerichtete Dinge sind, hatten diese ganz starke Auswirkungen nach außen hin. Auf einmal konnte die Gesellschaft rund um die Christen herum Gott nicht mehr an den Rand drängen, ihn kleinreden oder ignorieren. Im Vers 43 heißt es, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Lasst uns diesen Vers 42 in unsere Woche mitnehmen, ihn bedenken und, wie Ignatius sagt, verschmecken. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Liebe Claudia, liebe Yvonne, lieber Helgo, liebe Eike, lieber Rüdiger, liebe Gemeinde, ich schließe nochmal mit den Versen aus Kolosser 3. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen und Lobgesängen, mit geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn, Jesus, und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.